Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. Die Showtreppen sind gefeudelt, der rote Teppich ist gesaugt und gebürstet. Und in den Luxushotels in Cannes kosten die Zimmer ab heute wieder mindestens das anderthalbfache. Heute Abend werden dort nämlich wieder die Filmfestspiele eröffnet, die 75. Und das ist ja nach wie vor keine Selbstverständlichkeit. Zum einen wegen der anhaltenden Pandemie, zum anderen, weil auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine vielen Menschen aus der Kulturwelt die Reise nach Südfrankreich unmöglich macht. Beides hat im Jahr 2022 Auswirkungen aufs Programm wie auf die Veranstaltungen drumherum. Die Frage nach Einladungen und Ausladungen, nach Boykott und Solidarität spielt ja vielleicht gerade in der Filmbranche, in der internationale Koproduktionen eine lange Tradition haben, eine besonders große Rolle. Wie bereitet sich Cannes auf die Eröffnung heute Abend vor? Was wird stattfinden, was nicht? Bettina Dunkel gibt einen ersten Überblick.
Die Paparazzi sind längst da. Journalisten, Branchenfachleute und Fans bevölkern die Croisette. Nur der rote Teppich fehlt noch. Heute Abend wird es eröffnet, das Filmfest in Cannes, das weltweit wichtigste seiner Art. Die Erwartungen sind mindestens so hoch wie das Besucheraufkommen. Festivalleiter Thierry Frémont bilanziert.
Habituellement, il y a 40.000 accrédités à Cannes.
Vor der Pandemie hatten wir 40.000 Anmeldungen, letztes Jahr 20.000, dieses Jahr 35.000, also fast wieder Normalmaß. Voilà, die Corona-Sorgen sind verschwunden, ebenso die russischen Oligarchen. Denn der Krieg in der Ukraine hat auch in Südfrankreich Spuren hinterlassen. Die Villen der Putin-treuen Superreichen stehen leer, ihre Luxusjachten ankern längst in Häfen ohne Sanktionsgefahr. Sergei Losnitsa vermisst sie definitiv nicht. Der ukrainische Filmemacher ist mit seinem neuen Werk im Programm von Cannes vertreten. Ich unterstütze die Entscheidung des Festivals, keine russischen Delegationen nach Cannes einzuladen und nicht mit staatsnahen Organisationen zu kooperieren. Aber ich bin gegen den Boykott russischer Kultur. Der Boykott jeglicher Kultur ist ein barbarischer Akt. Für diese Einstellung wurde Losnitsa aus der ukrainischen Filmakademie geworfen. Meiner Meinung nach ist das die dümmste Entscheidung, die Akademie hat treffen können. Gerade mit Blick auf meine politische Einstellung, meine Filme und meine Aussage. Die Festivalleitung in Cannes hingegen teilt seine Meinung. Wie schon im Jahr zuvor ist der russische Theater- und Filmregisseur Kirill Serebrennikov im Rennen um die Goldene Palme. 2021 konnte der regierungskritische Künstler nur per Videoschalte am Festival teilnehmen. Ein Verfahren wegen angeblicher Veruntreuung von Staatsgeldern hinderte ihn daran, Russland zu verlassen. Schon 2017 war Serebrennikov im offiziellen Wettbewerb und auch damals wurde ihm die Ausreise verboten.
Please, let's stop talking about all this shit. I want to forget it as far as possible.
Dieses Jahr aber wird er vor Ort sein. Sein Verleih bestätigte, dass Serebrennikov, der seit Januar in Berlin wohnt, nach Cannes reisen wird. Schon morgen, am 18. Mai, soll er zur Premiere seines neuen Films Tschaikowskis Frau erscheinen. Inhalt und Botschaft des Films werden mit Spannung erwartet. Und mehr noch, wie Serebrennikov in der anschließenden Pressekonferenz den Krieg in der Ukraine kommentieren wird. Das Festival selbst äußert sich zumeist diplomatisch zurückhaltend, reagierte aber schnell, als der Titel des Eröffnungsfilms bei Bekanntgabe Mitte April für Empörung sorgte.
Ce film d'ouverture s'appelle Z comme Z et il est hors compétition et son auteur est Michel Hazanavicius.
Der neue Film von Oscar-Preisträger Michel Hazanavicius ist ein Zombie-Film, daher unter anderem das Z aus dem Originaltitel. Seit Ende Februar jedoch ist der Buchstabe weltweit als Symbol der russischen Pro-Kriegsbewegung bekannt, zu sehen auf Panzern, Militärfahrzeugen, Hausfassaden. Regisseur Hazanavicius lenkte ein und änderte den Titel seines Films auf Coupé, zu Deutsch zerschneiden.
C'est mon film! Tu fermes ta gueule!
Heute Abend wird sich zeigen, wie sensibel das Publikum in Kriegszeiten auf eine Komödie reagiert, in der das Blut eimerweise fließt und Körper mit scharfer Klinge zerteilt werden. Denn auch wenn Zombie-Filme oft als Metapher für die Angst vor etwas Unbekannten wie etwa einem Virus stehen, Ob eine Botschaft ankommt und Humor geteilt wird, ist immer vom Adressaten abhängig.
Bettina Dunkel berichtete aus Cannes, wo heute Abend die 75. internationalen Filmfestspiele beginnen. Und genau dort bin ich jetzt mit meinem Kollegen Patrick Wilinski verbunden, der im schönen, sonnigen Süden ab morgen die Tage in dunklen Kinosälen verbringen wird. Mit ihm will ich über die aktuelle Lage des Kinos sprechen. Guten Abend nach Cannes.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Wilinski, vor 5 Jahren noch gab es große Proteste, weil zum ersten Mal 2 Eigenproduktionen des Streamingdienstes Netflix eingeladen worden waren. Das war deshalb ein Sakrileg, weil diese beiden Filme vorher nicht mit gebührendem Abstand erst im Kino zu sehen gewesen waren, sondern eben sofort gestreamt gesehen werden konnten. In diesem Jahr nun ist einer der Hauptsponsoren des Festivals der Mediendienst TikTok. Da geht es also nicht mal mehr um Filme, sondern nur noch um Clips. Werten Sie das als ein Zeichen einer großen Entspannung?
Nee, ganz und gar nicht. Ich glaube, die Idee, dass man TikTok als Sponsor oder Medienpartner sucht, ist ein Verzweiflungsakt. Einer, der eben auch zeigt, dass in Frankreich seit Jahren die Kinozahlen zurückgehen. Und man könnte das ja unter dem Titel fassen, die Influencer sollen das Interesse fürs Kino retten. TikTok wirbt hier mit einem schönen Satz, c'est si ne pas un film, c'est un video TikTok, also angelehnt augenzwinkernd an René Magrits legendäres Gemälde, der Verrat der Bilder. Und so sieht Cannes letztendlich TikTok. Das ist kein Kino, das ist keine Kunst. Das haben Sie schon zu Recht gesagt. Aber es ist ein gutes Vehikel der Aufmerksamkeit. Und darum buhlt Cannes gerade ganz besonders. Man will weiterhin relevant bleiben. Und da nützen einem vielleicht auch die TikToker.
Das heißt also, wenn in Vorberichten unter anderem von Nervosität in Cannes die Rede ist, dann nehmen Sie die auch wahr.
Ja, schon. Aber man muss sagen, dass die Pandemie wirklich die großen Disruptionen und Bruchkanten der Filmszene offengelegt hat. Und dann fragt sich nicht mehr die Frage, haben wir genug Filme? Weil die haben wir. Es wird so viel produziert wie noch nie zuvor. Aber die große Frage ist, wie finden diese Filme ihr Publikum? Darauf hat keiner eine gute Antwort. Ist es Streaming? Ist es der Kinosaal? Werden die Leinwände bald größer und die Bildschirme kleiner? Also in Cannes spürt man vor allem eine gewisse Angst des Aufmerksamkeitsverlustes. Man will den Film möglichst so viel Aufmerksamkeit geben, wie es geht, und lädt seit Jahren deshalb immer mehr ein. Was seltsam ist, weil eigentlich ja die Berlinale dafür steht, immer mehr Filme einzuladen. Also man spürt hier auch bei den Kuratoren, man weiß nicht wirklich, wie man sich in diesen ganzen Disruptionen der Szene positionieren soll.
Wie zukunftsweisend ist Cannes denn überhaupt noch? Wie zukunftsweisend will es sein? Das könnte ja auch der Ort der guten alten Kinozeit und der Selbstvergewisserung und des gemütlichen Zurücklehnens sein.
Ja, gerade jetzt zum 75. Jubiläum. Sie haben ja diese schöne Retrospektivenreihe Cannes Classics, die eröffnet wird dieses Jahr mit Jean Eustache, wunderbarem Liebesdrama La Maman und La Putain. Und da sieht man schon, dass Cannes sich sehr stark engagiert für die Filmgeschichte. Aber Cannes leidet seit Jahren auch an einem großen Imageverlust. Das muss man sagen, das liegt daran, dass die Fragen der Frauenquote, der Diversität hier immer recht negativistisch beantwortet werden. Man möchte sich nicht treiben lassen. Das kann man ja schon irgendwie auch als Vorteil erachten. Nur man geht auch dadurch Diskussionen irgendwie ein bisschen aus dem Weg. Und ich merke auch, dass man dieses Jahr probiert, das ganz stark unter den Tisch zu wischen. Man möchte immer die Filme nach vorne schieben, aber die großen Fragen, dass hier immer die gleichen 5 Autorenfilme abonniert sind auf den Wettbewerb, sorgt halt dafür, dass wir wenige, im Wettbewerb zumindest, wenig große Entdeckungen machen können. Und Cannes muss sich verändern. Und vielleicht passiert das ja, denn ab Juni hat Cannes zum ersten Mal eine Frau als Präsidentin, Iris Knobloch, eine Deutsche. Und die kommt ja eigentlich aus dem Stream, aus den Online-Angeboten, aus der Studiowelt. Vielleicht weht hier bald an der Crosshead wirklich ein anderer, modernerer Wind.
Ein weiteres Thema hat heute die deutsche Kulturstaatsministerin Claudia Roth angesprochen in Baden-Baden, wo der deutsche Kinokongress begonnen hat. Sie hat in einer Videobotschaft die Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Müllvermeidung auch in den Kinos, nicht nur bei der Produktion, angesprochen. Das sind alles eher keine Themen für ein Festival, aber für die Branche.
Ja, auch, aber auch fürs Festival übrigens. Es gibt jetzt seit ein paar Jahren eine Klimaabgabe, die alle Journalisten zahlen müssen. Es gibt auch keine Festivaltaschen mehr. Man spart, wo es geht. Alle werden überredet, Glasflaschen mitzunehmen. Bloß kein Plastik in der Nähe des Festivals. Das ist ein großes Thema hier. Absurderweise würde man vielleicht nicht vermuten. Und die Branche setzt natürlich auch auf Green Shooting. Das ist ein großes Thema, gerade auf dem Markt. Gerade kleinere Independent-Firmen aus Skandinavien haben das für sich entdeckt. Wundert vielleicht nicht. Die sind ja meistens so progressiv in diesen Dingen. Und auch das ist hier ein Thema. Auch das auch ein Zeichen des großen Umbruchs. Es bündelt sich ja alle großen Krisen letztendlich auf diesem Festival, weil sie letztendlich auch in den Filmen von den Filmemachern verarbeitet werden.
Patrick Wilinski, vielen Dank, live aus Cannes. Dass die Ruhr-Universität Bochum eine eigene große Kunstsammlung hat, geht auf eine Initiative des eigenen großen Kunstgeschichtsprofessors Max Imdahl zurück. Er fand zu Recht, dass Studierende auch sehen und fühlen sollen, worüber sie arbeiten, also nicht nur theoretisch. Einen Platz gefunden hat diese Sammlung deshalb vor über 30 Jahren auf einem Gelände namens Situation Kunst in Bochum-Weidmar. Seit 2015 gibt es dort auch das tatsächlich so gebaute Museum unter Tage mit sehr anspruchsvollen Ausstellungen. Seit diesem Monat dort zu sehen Die Kraft des Staunens, eine Ausstellung über das Material in der Kunst der Gegenwart. Lange Zeit galt Materia als eher totes Objekt, das des Menschen bedurfte, um auch eine kulturelle Kraft zu bekommen. Und jetzt, Christiane Vielhaber, Sie haben die Ausstellung gesehen. Wie geht man jetzt mit dem Material um?
Ja, ich habe erst gedacht, das kennen wir doch von Dieter Roth, wo Schokolade verschimmelt oder andere Sachen auch zerbröseln, das so im Laufe der Zeit. Aber hier geht es wirklich um Materie und um Kreisläufe von Materie. Sie beziehen sich auf eine belgische Philosophin, ich kannte sie nicht, die Kraft des Staunens, oder sie spricht von Wunder, genannt hat, wozu Materie imstande ist. Es gibt ein schönes Zitat von Diderot, der Mitte des 18. Jahrhunderts schon gesagt hat, einen Stein empfindungsfähig machen. Und wie geht das? Ich zerrubble einfach ein Stück Marmor und mit diesem Marmorstaub, den ich in die Erde tue und mache so ein bisschen Dünger drauf und wässer das und irgendwann sehe ich da was drauf und dann kommen plötzlich Pflanzen daraus, die ich dann wieder essen kann. Und dann hat die Materie letztlich auch eine Seele. Ich empfinde das jedenfalls so. Und was die Studenten damit jetzt gemacht haben, sie haben darüber nachgedacht, wo finden wir eigentlich solche Beispiele in der Kunst? Und ich muss sagen, Robert Smithson kannten wir schon alle eigentlich, der 1968, 69 schon hier durch Deutschland, durch Abraumhallen gegangen ist und hat dann zum Beispiel Teer runtergekippt. Das hat er auch in Italien gemacht und hat geguckt, was macht dieses Teer, was macht, wenn das flüssig runterkommt. Ja. Und dann gibt das so Placken und dann kommt es zu Formen, zu zufälligen Formen, die Natur formt, und dann ist es auch schön. Und dazu gibt es ein schönes Beispiel, eine Ilana Halperin, eine Amerikanerin, die in Schottland lebt, die ist auf ein Fabrikationsgelände gegangen, wo man früher Ziegel hergestellt hat. Also das ist ein natürliches Material. Dann hat sie diese Reste, die da rumlagen, genommen und ist mit denen in eine französische Höhle gefahren, wo die Sachen ganz schnell gesintert werden. Das heißt also, sie verkalken ganz schnell. Und jetzt sehen Sie da wurmähnliche oder knochenähnliche Sachen liegen. Teilweise haben Sie so Lamellen. Und in dieser Höhle geschieht das 100-mal schneller, als das sonst in einer wirklichen Höhle passiert. Und jetzt kommen künstlerische oder künstliche Formen heraus, aber an manchen Stellen hat sie dann das weggekratzt, damit man sieht, was da eigentlich drunter liegt.
Das könnte, Frau Vielhaber, auch so einen leichten Hang in Richtung Esoterik haben. Das war ein Vorwurf, den manche erhoben haben, die Biennale in Venedig dieses Jahr gesehen haben. Wahnsinnig viel Natur, ganze Bäume, die in Hallen verfrachtet wurden.
Oh la la, ja, hier ist ein großer Baum, den hat Smithson schon 1969 in der Kunsthalle Düsseldorf, und damals war es eine Birne. Und es musste ein Baum sein, der von der natürlich gefällt ist, und den jetzt hat man einen gefunden, der so ähnlich aussieht, und dann sind so Spiegel reingetan. Das hat aber nichts mit Esoterik zu tun. Okay. Ich denke, diese Ausstellung ist viel eher, dass Markus Heinzelmann, das darf man wohl wirklich sagen, er ist in Leverkusen im Schloss Mausbräuch über Nacht abgehauen. Es hat ihm nicht gefallen, was die Stadtväter oder Kulturpolitiker eigentlich mit ihm vorhatten, so populistisch zu werden, und dass der das jetzt genießt, mit Studierenden von der Ruhr-Uni sowas zu erarbeiten, dass ein Konzept zu erarbeiten, eine Ausstellung zu erarbeiten und zu zeigen, so kann man auch Kunstausstellungen machen, denkt darüber nach. Und dass da eben auch zum Beispiel ein lustiger Film gezeigt wird von einer dänischen Künstlergruppe, da ist ein übergroßer Fliegenpilz und der steht vor einem Grenzwall. Und jetzt unterhalten die sich immer, und dann sagt der Grenzwall, das passt so richtig in unsere Zeit, ich bin der Stärkere. Und dann sagt der Fliegenpilz, ja, wenn hier meine Sporen kommen, ihr könnt schon mal sehen, was daraus passiert. Das ist auch sehr lustig zu sehen.
Christiane Fiedaber, vielen Dank über die Ausstellung Die Macht des Staunens im Museum Untertage in Bochum. Und dafür muss man tatsächlich hinabsteigen unter die Erdoberfläche. Aber klaustrophobische Menschen müssen keine Angst haben. Sehr angenehme Ausstellungsräume. Apropos Staunen, in der bildenden Kunst sind sie schon seit einigen Monaten der Hot Shit. NFTs, Non-Fungible Tokens, so etwas wie digital abgesicherte Besitzurkunden über Anteile an digitalisierten Versionen von Kunstwerken. Man zahlt dann zum Beispiel für einige Pixel der Digitalfassung von Gustav Klimts Gemälde Der Kuss und ist als Mitbesitzer in einer sogenannten Blockchain eingetragen, Kunst 2022. Nun soll es das auch für Bücher geben, hat der Börsenverein des Buchhandels angekündigt. Zuerst für Sachbücher, die es in die Endrunde für den Deutschen Sachbuchpreis 2022 geschafft haben. Diese Titel gibt es dann in einer virtuellen Fassung, die man sich in seinem virtuellen Wohnzimmer ins Regal stellen kann. Nichts Reales, Anfassbares also, die nächste Stufe nach dem E-Book sozusagen. Transparenzhinweis, ich bin in diesem Jahr Mitglied der Sachbuchpreisjury, habe mit diesem Projekt aber nichts zu tun und verstehe das Projekt auch nicht so ganz wirklich. Das hat aber und tut aber Carsten Lambrecht von Creatokia, der NFT-Plattform der deutschen Buchbranche. Ihn habe ich natürlich zuerst einmal gefragt, was denn ein Buch als NFT ist, wo und wie ich es denn lesen kann.
Ganz wichtig dabei ist zu verstehen, dass es hierbei vor allem um digitale Originale geht. Denn die NFTs sind an sich die technologische Plattform, das technologische Vehikel, mit dem wir das transportieren können. Echte Sammeleditionen, limitierte Sonderausgaben, so wie man sich früher Bücher als limitierte Edition gekauft hat, ein Hardcover mit einem Goldschnitt, mit einer Unterschrift drin oder so etwas in der Art. Das ist das, was wir hier auf die Beine stellen wollen. Das NFT ist von manchen Leuten ja auch sehr, sehr negativ behaftet und es passieren auch sehr viele düstere Sachen in der Krypto- und NFT-Welt. Wir wollen hier aber eben etwas erschaffen, was dann auf unserer Plattform durch die tolle Kooperation eben mit dem Deutschen Sachbuchpreis ermöglicht. Sondereditionen einiger der nominierten Bücher, nicht alle sind jetzt dabei, aber viele der nominierten Bücher als digitale Originale anzubieten. Und die können dann umgangssprachlich als NFT auf die Blockchain gemintet werden. Das ist ein bisschen sehr komplex. Es wird nicht alles, was wir hier anbieten, als NFT gemintet, sondern ein bestimmter, ich sage jetzt mal sowas wie eine Besitzurkunde zu den ganzen Inhalten, die wir dabei haben.
Warum jetzt dieses Angebot? Also warum könnte es möglicherweise bestimmten Menschen nicht mehr reichen, zu sagen, ich gehe in die Buchhandlung, lege 29,80 auf den Tisch oder halte meine Karte dran und habe dann das Buch oder wahlweise das E-Book? Warum jetzt das auch noch?
Wir haben es ja schon am Eingang gehört, gerade die Kunst hat sehr, sehr viele Dinge schon publikumswirksam in Szene gesetzt. Ein schönes Beispiel ist Damien Hirst, der Künstler, der mit der Serie The Currency das Ganze auf die Spitze treibt, wo er tatsächlich echte Kunst herstellt und Käufer können sich später entscheiden, ob sie das Kunstwerk, was wirklich handwerklich großartig hergestellt wurde, oder das digitale NFT behalten wollen. Durch solche Sachen ist es natürlich sehr stark in der breiten Masse angekommen, was hier mit einem Non-Fungible Tokens passiert. Jetzt ist es einfach an der Zeit, auch diese Blockchain-Technologie für Dinge einzusetzen, wo wir eben versuchen, nachhaltige Produkte zu erzeugen, die also wirkliche Sammelgegenstände sind. Und klar, da ist noch viel edukative Arbeit nötig. Auch ich, der seit 20 Jahren digitale Produkte erzeugt, sieht hier jeden Tag Neuland. Aber es ist unglaublich spannend und der Deutsche Sachbuchpreis hat die Chance erkannt und mit uns jetzt diese Kooperation gestartet.
Das heißt, die Hoffnung ist, irgendjemand stellt sich da im Laufe der Jahre oder Monate oder je nachdem, wie schnell das geht, sowas wie eine virtuelle Bibliothek nur mit diesen NFT-Books zusammen.
Das ist tatsächlich richtig und auch heute schon genauso präsent. Das Wort präsent ist jetzt gerade schwierig, weil das findet dann in diesen sogenannten Metaversen statt. Man streitet sich vortrefflich darüber, was jetzt wirklich das Metaversum ist. Für mich ist es all das, was uns umgibt, wo wir schon digital miteinander uns unterhalten. Die Kids unterhalten sich in Snapchat oder auch ich in WhatsApp oder irgendwo anders. Manch einer geht eben in Decentraland oder in Sandbox. Und dort kann man diese Dinge auch tatsächlich in sein Bücherregal stellen. Wir selber haben so einen VR-Raum, also virtuelle Realität. Da kann man mit so einer VR-Brille reingehen. Und das Gleiche macht jetzt ja auch der Deutsche Sachbuchpreis. Das heißt, dort hängen die Bücher, die hier eingereicht sind, auch mit an der Wand und man kann sie dort in so einem virtuellen Raum sich anschauen.
Es soll limitiert werden auf 10 NFT-Exemplare, falls man das so überhaupt sagen kann, pro Titel. Warum diese künstliche Verknappung?
Am Ende geht es ja tatsächlich darum, eine limitierte Sonderedition herzustellen. Das heißt, wir wollen hier nicht, wie manche von diesen sehr gehypten Profilbild-NFT-Edition 10.000 Bilder verkaufen und vor allem dieses ganze Spekulationsprodukt daraus machen, sondern wir wollen hier etwas erschaffen, was wirklich spannende Anhänge hat, beispielsweise Inhalte aus der Recherche zum Sachbuch, die dann wirklich einen Sammler finden. Und wir haben jetzt eben den ersten Start dieses Jahr getan, auch den Titel vom letzten Jahr, Hegels Welt aus dem Rowohlt Verlag, gibt es dort bereits. Und wir haben eben gesagt, wir starten einfach mal mit einer 10 Stück Auflagenstärke.
Und können Sie sich vorstellen, dass es irgendwann in dieser Meta-Welt, in dieser Metaverse-Welt Harry Potter beispielsweise gibt?
Das gibt es auch tatsächlich schon. Also ich habe mir selber tatsächlich im letzten Jahr, ich habe im Januar hier offiziell angefangen bei Creatokia und ich habe mir im letzten Jahr tatsächlich eine Playstation gekauft. Ich war nie ein großer Computerspieler, bin Baujahr 75 und wollte lernen, wie man dann im Metaversum überhaupt herumläuft. Also wenn man in diesen VR-Raum reinläuft, man muss sich ja auf eine bestimmte Art und Weise bewegen. Und da hat tatsächlich ein Hochzeitspaar eine Harry Potter Hochzeit gefeiert und zwar komplett im Metaversum. Also alles war nach Harry Potter gestaltet. Sowas gibt es schon und ebenso gibt es ganz viele andere zahlreiche Welten, Franchises, you name it, wo es bereits NFTs zu gibt und die wollen natürlich alle ins Metaversum.
Virtuelle Bücher bald auch in der virtuellen Welt. Carsten Lambrecht von der Plattform Creatokia war das. Ganz real im Studio S5A, Michael Köhler mit den Kulturmeldungen.
Die Niederlassung des Goethe-Instituts hat heute die Übersetzung einer mehrbändigen Objektliste der Angola-Sammlung des Ethnologischen Museums Berlin dem Kulturministerium in Luanda überreicht. Damit soll mehr Transparenz in der Debatte um Sammlungen aus kolonialen Kontexten geschaffen werden. Zudem wurde eine Abteilung für Konservierung und Restaurierung am Museo Nacional de Antropologia eröffnet. Die staatlichen Museen Angolas, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und das Goethe-Institut Angola arbeiten seit 2018 daran zusammen. Die Geschichte des Museo Nacional de Antropologia ist mit der angolanischen Sammlung des Ethnologischen Museums in Berlin nämlich eng verbunden. Beide entstanden, wie das diplomatisch heißt, im kolonialen Kontext. Hörer und Zuschauer kennen seine Stimme aus dem Film König der Löwen. Oder aus Auftritten in Fernsehserien wie Tatort, Derrick, der Alte oder der ZDF-Serie Küstenwache. Dabei hat der Schauspieler eine lange Karriere als Kabarettist hinter sich und gehörte der Münchner Lach- und Schießgesellschaft von 1976 bis 1995 an.
Ich habe vor etwas über 10 Jahren einen Herzinfarkt gehabt. Da haben alle gesagt, jetzt wird er ruhiger und ein bisschen vernünftiger und alles. Es ist nichts davon eingetreten. Ich reg mich genauso noch auf über jeden Kram.
Der Schauspieler Rainer Basedow ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Er wurde 1938 in Thüringen geboren. Weil er politisch unzuverlässig war, wie das hieß, durfte er in der DDR nicht studieren. Zuletzt lebte Basedow in Salzburg. Das Zisterzienserkloster St. Marienthal hält beim geplanten Verkauf seines Marienthaler Psalters und weiterer mittelalterlicher Bücher an der zugesicherten Zusammenarbeit mit dem Handschriftenhändler Jörn Günther weiterhin fest. Äbtissin Elisabeth sagte heute, auch das Land Sachsen kann selbstverständlich ein neues Angebot für die Handschriften abgeben. Gegen einen Verkauf der reich illustrierten Handschriften vom Beginn des 13. Jahrhunderts auf dem internationalen Kunstmarkt hatten Historiker protestiert. Auch Sachsens Kulturministerium befürchtet einen unersetzbaren Verlust, wie es heißt, wenn der Psalter ins Ausland oder Privatbesitz käme. Mit dem Erlös des Verkaufs will das Kloster einen drohenden finanziellen Ruin vermeiden. Bislang hat der Freistaat Sachsen dafür zum Verkauf stehende Handschriften insgesamt 1,2 Millionen Euro geboten. Die finanzielle Notlage des Klosters macht den Verkauf erforderlich. Und noch eine Meldung zum Schluss. Eine der höchst dotierten Auszeichnungen für klassische Musik. Das ist der Birgit Nilsson-Preis. Der US-amerikanische Cellist Yo-Yo Ma bekommt ihn in diesem Jahr. Mir ist es eine große Ehre, diese Auszeichnung entgegenzunehmen und einen kleinen Beitrag zum Vermächtnis des großen musikalischen Vorbildes zu leisten, kommentierte Yo-Yo Ma die Ehrung. Er erinnerte damit an die Namensgeberin und die weltberühmte schwedische Opernsängerin Birgit Nilsson. Der Preis ist mit 1 Million US-Dollar, das sind etwa 956.000 Euro, dotiert und wird seit 2009 alle 3 bis 4 Jahre vergeben.
Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann kommt Bettina Klein mit den Informationen am Abend. Ein Thema bei ihr. Die CDU will die Leistungen für Ex-Kanzler Schröder streichen. Mein Name ist Stefan Kolderhoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.